Grüß Gott, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Folge Nummer 12 in unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken, Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Heute setzen wir unsere Asientour fort. Nach China und Südostasien geht es nach Indien. Indien, Pakistan und auch nach Mittelasien. Weltweit ist das von Pater Werenfried gegründete katholische Hilfswerk Kirche in Not tätig. Wir haben in den vorigen Sendungen schon eine Tour d'Horizon gemacht und auch die Fundamente des Hilfswerks erläutert, nämlich Hilfe für verfolgte Christen, Versöhnung und Neuevangelisierung. Ferner ging es um die Begegnungen Pater Werenfrieds mit den Päpsten seiner Zeit und um besondere Projekte, wie die in bald 50 Millionen Exemplaren und in mehr als 140 Sprachen erschienene Kinderbibel oder auch um die Farmen der Hoffnung. Heute also Indien. Bei uns im Studio ist wieder Antonia Willemsen. Grüß Gott, Frau Willemsen. Sie war die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre Generalsekretärin des Hilfswerks. Frau Willemsen, ganz spontan, was fällt Ihnen bei dem Stichwort Pater Werenfried und Indien ein?
Eigentlich zwei Frauen. Einmal Schwester Rosemarie und Mutter Teresa. Schwester Rosemarie ist eine besondere Geschichte. Er traf sie auf einer Fähre in Indien, eine wackelige Fähre. Da konnten ein Lastkraftwagen, zwei Jeeps drauf und dann eine Unmenge an Leute. Es waren nur zwei Europäer auf dieser Fähre und die sind mit den anderen ins Gespräch gekommen. Und als Pater Werenfried sich vorstellte, seinen Namen nannte, dann hatte die Schwester Probleme, ihre Erregung zu verbergen. Werenfried versprach ihr, dass er am nächsten Tag das Waisenhaus, wo sie tätig war, besuchen würde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Freund von Werenfried unterwegs in einem Durchgangslager in Deutschland. Und da hat er ein Flüchtlingsmädchen fotografiert. Und da hat er das Bild Werenfried zugeschickt und gesagt, schau dir das Kind an, kannst du was für sie tun und für ihre Mutter? Denn die kommen aus Breslau und sie ist Kriegerwitwe. Alle anderen Kinder sind gestorben. Das Mädchen, was du auf dem Bild siehst, ist das Einzige, was überlebt hat. Werenfried hat sich das Bild angeguckt und war so beeindruckt von dem Ausdruck auf dem Gesicht dieses Kindes, dass er einen Aufsatz darüber geschrieben hat. Und dann hat er ein Paket zusammenstellen lassen mit Lebensmitteln, aber hat auch Schokolade und eine Puppe für das Kind hineingetan. Und er hat den Aufsatz, den er geschrieben hat, hat er dazugelegt mit dem Bild. Und das hat er geschickt. Dann kam ein Dankesbrief von der Mutter und das war alles. Und dann kam die Begegnung auf dieser Fähre. Und als er dann das Waisenhaus besuchte, dann hat die Schwester ihm erzählt, dass sie das Mädchen war, was er das beste Bild er gesehen hatte nach dem Krieg. Und dass diese Süßigkeiten und diese Puppe, die sie damals bekommen hatte, das erste Zeichen von Gottes Liebe sozusagen gewesen waren. Und als sie dann entschieden hatte, ins Kloster zu gehen, hatte sie den Namen Rosemarie gewählt. Der Name, der Werenfried diesem unbekannten Mädchen, dessen Namen er natürlich nicht kannte, gewählt hatte. Und dann hat Werenfried dieses Waisenhaus besucht. Da waren Tausende von Kindern bereits durchgegangen. Die Schwester hat von jedem Kind erzählt, was sie begegnet sind, was das Kind erlebt hatte, wo es herkam. Und Werenfried war tief beeindruckt und vor allem davon, dass durch diese kleine Gabe und diese Liebe, die sie empfunden hatte aus einem fremden Land, und die Schwester hatte das selber gesagt, dass daraus später ihre Berufung zum Klosterschwester geboren wurde.
So kann aus ganz kleinen Dingen Gott etwas ganz Großes machen.
Ja. Das ist. Und Werenfried hat das ganz vergessen natürlich. Ja. Aber ja. Es hat ihn tief bewegt, ja. Dass, und er hat es dann gesagt, von Rosemarie zu Rosemarie.
Ja, ja. Sie erwähnten eine zweite Frau, Mutter Teresa.
Ja, Mutter Teresa hat Pater Werenfried 1959 in Kalkutta bereits kennen gelernt. Mhm. Dann hat sie ihn in die Kali-Tempel geführt, das Home of Dying Destitutes wurde daraus, wo dann auf diese steinerne, wie muss man das sagen, Betten, die sterbende Leute lagen. Und Wernfried war tief beeindruckt, als er das gesehen hat, überhaupt über Kalkutta, und hat mir mal erzählt, dass als er in Kalkutta kam und dieses ganze Elend gesehen hatte, hat er mir gesagt, das ist eine der wenigen Male in meinem Leben gewesen, dass ich gedacht habe, wo soll man dann hier anfangen? Was kann man gegen so viel Elend tun? Und dann hat er Mutter Teresa getroffen und gesehen, was alles möglich ist.
Hat er sie denn gesucht? Kannte er sie vorher aus irgendwelchen...
Nein, er wurde begleitet auf dieser Reise. Ich weiß nicht von wem, das war vor meiner Zeit sozusagen. Und diese Person hat ihn zu Mutter Teresa gebracht.
Und wie war diese erste Begegnung?
Ja, das war beeindruckend für beide, denn sie immer wieder, wenn sie sich geschrieben haben oder wenn sie sich begegnet sind, dann hat man gemerkt, die benehmen sich wie zwei alte Freunde, sich gegenseitig benehmen.
Ja, und was hat denn Pater Wernfried an Mutter Teresa so fasziniert, und umgekehrt, was fand Mutter Teresa an Wernfried so faszinierend?
Ich denke, dass das vor allem war die Selbstverständlichkeit von Gott in ihrem Leben. Das war sowohl bei Mutter Teresa wie auch bei Wernfried der Fall. Denn für Wernfried war Gott wie ein wichtiges Familienmitglied, kann man eigentlich sagen. Eine Selbstverständlichkeit, jemanden, mit dem man sprechen konnte, von dem man etwas erbitten konnte, vielleicht auch mal böse sein konnte. Es war eine Selbstverständlichkeit. Und er sagte mir auch mal, ich habe nie Glaubenszweifel gehabt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon Glaubenszweifel gehabt. Und ich denke, viele Menschen haben mal in ihrem Leben oder auch öfter Glaubenszweifel. Irgendwie sagte mir ganz aufrichtig, nein, das habe ich nie gehabt. Ich habe viele Sachen falsch gemacht. Ich habe, aber nein, Glaubenszweifel hatte ich nie.
Und Mutter Teresa? Hat er sich darüber geäußert?
Ja, ich habe auch mal gelesen, dass das bei Mutter Teresa eigentlich anders war. Dass sie gerungen hatte um ihren zu ihrem Gott. Dass sie, ja, ich glaube, sie hatte Glaubenszweifel hier und da. Aber sie ist immer wieder zurückgekommen und war natürlich eine, wie man sagen kann, eine Frau Gottes, also und hat das auch gezeigt in ihrem ganzen Leben. Aber sie hatte ein Charisma, wie Wernfried auch ein Charisma hatte. Ihr beider Leben wurde geprägt von der täglichen Heiligen Messe, vom Gebet. Das haben sie natürlich gesehen ineinander. Und auch diese Selbstverständlichkeit, womit Mutter Teresa wie auch Wernfried ihr Herz geöffnet hatten für die Armen dieser Welt. Als eine Selbstverständlichkeit des Christseins.
Also Barmherzigkeit und sozusagen der gemeinsame Kampf gegen das Elend. Die beiden verstanden sich, standen sozusagen gemeinsam im Graben, im Kampf für die Nächstenliebe. Wie hat Pater Wernfried Sie dann in Europa bekannt gemacht?
Er hat über Sie gepredigt, denn er war sehr beeindruckt von ihr und über das, was er gesehen hatte, über die sterbenden Leute auf der Straße, wie die dann in dieses Home of Dying Destitutes gebracht wurden, über ihre Arbeit mit den verlassenen Kindern. Alle diese Sachen hatten ihn tief beeindruckt, hat darüber geschrieben und gepredigt.
Und ist Mutter Teresa auch mal nach Europa zu ihm gekommen?
Ja, sie waren mal zusammen in Deutschland und waren in Bonn. Und da war ein großes Treffen auf dem Marktplatz in Bonn für das Leben, gegen Abtreibung für das Leben. Und beide haben dort gesprochen. Und da gab es unter den Leuten, die da waren, einige, die Feministinnen oder Leute, die sich für Abtreibung eingesetzt haben und die das alles lächerlich fanden, was da passierte. Und Die haben gepfiffen, die haben Mutter Teresa und Werenfried ausgepfiffen. Und die hatten auch Spanntücher dabei, und wo drauf geschrieben stand, hätte Maria abgetrieben, wäre Jesus uns erspart geblieben. Werenfried war schockiert und Mutter Teresa natürlich auch über diese Sache. Aber das hat denen nicht daran gehindert, ihre Botschaft mit doppelter Überzeugung vorzubringen.
Und immerhin ist ja in dieser Aussage auch die Anerkenntnis vorhanden, dass Maria und Jesus gelebt haben. Ne? Ja. Könnte man ja so sagen.
Ne? Aber das war bestimmt nicht die Absicht.
Das war nicht die Absicht dieser Leute, ja. Wie hat denn Werenfried Mutter Teresa bei ihrer Arbeit in Indien geholfen?
Ja, indem, als er da gewesen ist, denn er war dann auch ein paar Mal da, ich war auch ein paar Mal dort, die Hilfe wurde angeboten. Mutter Teresa war nicht jemand, der herumgegangen ist und um Hilfe gebeten hat. Denn die Leute, die ihre Arbeit gesehen haben, die sind eigentlich von alleine gekommen und haben gesagt, können wir etwas für sie tun? Und so war das auch mit Werenfried. Er hat ihr Hilfe angeboten und dann hat sie das akzeptiert. Aber da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich bin auch öfters bei ihr gewesen in Kalkutta. Und einmal bin ich gekommen und dann hat sie mir gesagt, heute reden wir mal nicht über Projekte. Und ich kam immer natürlich für Projekte oder um Informationen zu geben oder zu erbitten. Und dann hat sie mich mitgenommen in einen Flur und da stand eine große Truhe. Und sie sagte, morgen heiratet einer meiner Töchter. Und das war einer der Findelkinder, die bei ihr aufgewachsen war. Und jetzt zeige ich dir mal, was ich für sie gekauft habe, für die Aussteuer. Und sie öffnete die Truhe und zeigte mir die Saris und das Geschirr, was sie für das Mädchen gekauft hatte. Und dann sagte sie, und weißt du, der Bräutigam, der muss auch glücklich sein. Und deswegen habe ich das und das und das für ihn gekauft. Und an dem Tag war sie gar nicht dran, etwas über Projekte oder über andere Sachen zu erzählen. Morgen heiratet ihre Tochter. Und das war das Wichtigste an dem Tag. Ich werde es nie vergessen, weil man bei so einer Frau wie Mutter Teresa, die eigentlich, kann man sagen, ein Imperium geleitet hatte, denn sie hatte ja Klöster in der ganzen Welt. Und an dem Tag war nur das eine Mädchen, das morgen heiratet, war wichtig.
Voll und ganz Mutter sozusagen, ja.
Richtig.
Zwei Giganten der Barmherzigkeit, könnte man sagen, Mutter Teresa und Pater Werenfried. Was war denn das Gemeinsame an ihnen im Alltag?
An Werenfried und an Mutter Teresa? Ja. Ich habe Mutter Teresa natürlich nicht im Alltag gekannt, aber nur gelegentlich bin ich sie begegnet. Und Werenfried bin ich natürlich 40 Jahre lang fast jeden Tag begegnet. Ich denke, es war erstens das Gottesvertrauen. Dann war es, die Not wahrzunehmen, zu reagieren und zu sagen, das muss ich machen. Da muss ich nicht warten, bis alle anderen das tun. Nein, ich muss das machen. Dann die Planung, die beide auch hatten, also wie sie ihre Arbeit in die Zukunft projiziert haben. Also wie Mutter Teresa ihre Klöster in der ganzen Welt verbreitet hatte und an jenen Stellen, wo sie gemeint hat, hier ist die Not. Das konnte New York sein. Es ist auch Rom geworden, wie Sie wissen, aber auch an viele, viele andere Stellen in der Welt. Und so war es auch bei Werenfried. Er hat auch die Welt gesehen und gesagt, wo müssen wir helfen und wo gibt es Katholiken, die bereit sind, uns zu helfen. Also dass irgendwie das, die große Planungsfähigkeit auch der beiden.
Wie sieht denn die Arbeit von Kirche in Not heute in Indien aus? Welche Projekte haben Sie dort?
Wie in allen anderen Ländern natürlich sind das die Bauprojekte, die Seminaristen, die Katechese und so weiter. Und dann gibt es natürlich Gebiete, die in Indien besonders besonders gefährdet sind für die Kirche, wo die Christen verfolgt werden oder bedroht werden. Da helfen wir mehr. Oder im Nordosten, wo Gebiete sind, die eigentlich geschlossene Gebiete waren, das geht Richtung Tibet, wo jetzt auch Pfarreien entstehen und wo auch die Sekten jetzt sehr, sehr eifrig sind und wo wir sagen, dass wir, indem wir helfen, Pfarreien zu errichten, dass da der Kirche geholfen wird und die Christen und die Katholiken also dort auch ihre pastorale Betreuung
also
haben.
Also nicht nur Hilfe für Mutter Teresa, sondern für die Kirche ganz allgemein.
Für die Kirche. Nein, denn wie gesagt, Mutter Teresa und auch die heutige Leitung, die schicken keine Projekte. Das tun sie nicht, aber sie werden von so vielen Menschen in der ganzen Welt geholfen, sie sind so bekannt, dass sie das Geld bekommen.
Wann hat denn hat Pater Werenfried überhaupt auch an die Arbeit in Pakistan, in den Nachbarländern von Indien gedacht?
Ja, denn alle Länder, wo es eine katholische Kirche gibt und wo die Kirche in Not ist, von dort erhalten wir Gesuche und auch von Pakistan. Obwohl Pater Werenfried nie in Pakistan gewesen ist.
Dort gibt es ja auch besondere Probleme, würde ich mal sagen. Also die Diskriminierung der Frauen, nicht wahr? Da ein gewisser Fanatismus von Islamisten. Wie kann Kirche in Not dort denn tätig sein?
Das wird immer, wie überall, über die Bischöfe gemacht. Und natürlich hat das Blasphemiegesetz hat große Auswirkungen auf die Christen. Denn ob es nun berechtigt oder unberechtigt, dieses Gesetz wird angewendet. Es werden Leute totgeprügelt oder sie kommen ins Gefängnis. Und das ist für die Christen sehr destabilisierend in Pakistan.
Kann man von einer Christenverfolgung sprechen?
Man würde fast sagen, ja.
Verfolgung von einzelnen Christen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen ist Pakistan wichtig. Und aus diesem Grund haben wir auch das Gesuch, das wir erhalten hatten, um die Bibel in der Urdu-Sprache herauszugeben. Das haben wir akzeptiert. Und auch unser Katechismus wurde jetzt in der Urdu-Sprache herausgegeben.
In Pakistan.
In Pakistan. Ja. Und dann gibt es Schwestern, die kümmern sich um junge Mädchen, die zwangsverheiratet waren, die dann von zu Hause davongelaufen sind. Die werden von Schwestern aufgefangen. Diese Schwestern geben diesen Mädchen eine Ausbildung und begleiten diese Mädchen, sodass sie nachher ein Leben führen können, ein würdiges Leben führen können.
Es gibt Länder, die muss man erstmal auf der Karte suchen, Dagestan oder andere Länder in Mittelasien, die sozusagen der Normalbürger nicht kennt. Kaukasus, Mittelasien. Vermutlich ist die Kinderbibel, denke ich mal, schon dorthin gelangt. Wie helfen Sie den versprengten Katholiken? Um viel mehr handelt es sich ja wahrscheinlich nicht. Und ganz allgemein den Christen in diesen Regionen.
Das ist natürlich nach dem Fall des Kommunismus, konnte auch die Kirche in diesen Gebieten sich entwickeln. Wenn wir Kasachstan nehmen zum Beispiel, aber auch andere Länder. Und zum Beispiel in Georgien habe ich was erlebt. Ich habe den Caritas-Direktor getroffen aus Georgien und der sagte mir, kann ihr Werk etwas tun für ein Altersheim? Und ich habe gesagt, das gehört eigentlich nicht zu uns. Solche Sachen machen wir nicht. Er hat erzählt von der schwierigen Lage der alten Leute in Georgien, deren Pension, deren Rente so niedrig ist, dass ein Professor zum Bettler wird in etwa. Und Caritas hat sich über diese Lage gesehen und ein Haus geplant, ein Altersheim geplant. Und dann haben wir weitergesprochen. Dann habe ich gesagt, aber wissen Sie, das Bauen, das ist nur eine Sache. Aber das Schwierigste ist nachher, wer betreut das Haus? Wie wird das gemacht? Und die laufenden Kosten, wie machen Sie das? Und dann sagte er, das haben die Schwestern von Mutter Therese auf sich genommen. Dann habe ich gesagt, das ändert etwas. Denn wir erhalten immer wieder Spenden bei Kirche in Not für Mutter Teresa. Und die werden gesammelt und die müssen natürlich verwendet werden für die Intention der Spender. Und als ich das gehört habe, dann habe ich gesagt, gut, das wäre ein schönes Projekt. Und so konnten wir dann mit den Spenden, die wir für Mutter Teresa bekommen hatten, konnten wir dann mithelfen, dieses Altersheim in Georgien zu bauen.
Ja. Die Minderheitensituation von Christen, die ja auch in diesen Ländern gegeben ist, ist besonders prekär in islamischen Ländern. Über Afrika haben wir bereits gesprochen, über den Fernen Osten auch. Wie steht es da mit dem Nahen Osten, Libanon, Irak?
Das größte Problem ist, dass die Christen aus diesen Regionen wegziehen. Man sieht das schon ganz klar in der Türkei. Da gibt es kaum noch Christen. Die sind alle weggezogen nach Westeuropa, nach Nordamerika. Und wir haben vor vielen Jahren, vielleicht war das vor 20, 25 Jahren, mal versucht, Projekte zu entwickeln mit italienischen Missionaren, die dort tätig waren, um zu versuchen, dass die Christen dort bleiben. Unmöglich, denn die Diskriminierung, die sie erfahren, hat denen dazu angespornt, ihr Land zu verlassen und ein besseres Land zu suchen. Und das war dann Westeuropa oder Nordamerika. Und eine gleiche Tendenz sieht man jetzt in den anderen Ländern des Nahen Ostens. Also überall, wo die Christen sind, versuchen wir, möglichst viel zu helfen, indem wir, das kann auch durch Kirchenbauten oder Reparaturen, durch Unterstützung der Seelsorger, durch katechetische Programme, all das machen wir. Aber wenn es keine Christen mehr gibt, was soll man, dann gibt es da nichts mehr zu tun. Deswegen war es für uns damals sehr wichtig, zu versuchen wenigstens, dass die Christen dort bleiben. Es hat auch mal ein Projekt gegeben in Jerusalem, Projekt für Häuserbau für christliche Araber. Und so hat es immer wieder Versuche gegeben, die Leute zu überzeugen, in ihrem Land zu bleiben. Aber wenn sie eine Möglichkeit sehen, wegzugehen, dann gehen sie.
Und Libanon?
Libanon, da haben wir die zweite Hälfte der 70er Jahre, als da die christlichen Flüchtlinge waren, dann haben wir eine kleine Gruppe dorthin geschickt, um die Lage zu untersuchen und zu helfen. Und haben dann dort auch geholfen. Das war eigentlich schon sehr früh, weil das Flüchtlinge waren und zu unserem Aufgabegebiet gehörte. Und seitdem ist natürlich sehr viel passiert und ist auch die Zahl der Christen zurückgegangen in Libanon.
War denn Pater Wehrenfried selber mal im Nahen Osten in einem Palästinenserlager?
Ja, da ist er mal gewesen.
Das Foto da hinten, das könnte zum Beispiel eins, das hinter ihm ist. Das könnte zum Beispiel
das
dort.
Das ist ein Besuch gewesen in einem Flüchtlingslager der Palästinenser, ja.
Und was für Eindrücke hat er da gesammelt?
Ja, er hat dort eine sehr bedrohte Christenheit gefunden. Und hat auch in klaren Worten darüber geschrieben. Und wir haben da auch Hilfe geleistet. Und die politische Entwicklung seitdem sind ja bekannt. Und das Pulverfass, was sich da entwickelt hat, das erleben wir ja tagtäglich.
Gibt es eine Aktion, ein Projekt ganz konkret für Palästinenser in Bethlehem oder sonst wo?
Ja, wir wissen, dass die christliche Araber in Bethlehem und in anderen Städten sehr leiden unter dem Mangel an Touristen. Denn die Touristen haben Angst gekriegt. Und wir haben dann entschieden, dass wir diesen Leuten durch Arbeit, nämlich die Arbeit, die sie fähig sind zu tun, und das ist zum Beispiel Rosenkränze herstellen. Und dann haben wir 10.000 Rosenkränze vor kurzem bei ihnen bestellt. Und die werden jetzt angeboten an unsere Wohltäter. Und damit werden diese Leute, die wirklich fast verzweifelt sind, geholfen, dass sie wenigstens weiterleben oder existieren können.
Danke, Antonia Willemsen. der Fahne Gottes, der Standarte der Nächstenliebe folgen, wo immer sie voranweht. Das waren Informationen über die Arbeit von Kirche in Not in Indien, Pakistan, Mittelasien und Nahost. Danke dafür an Antonia Willemsen, unseren Gast hier im Studio. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, für Interesse an unserer Sendereihe Der Mensch ist besser, als wir denken. Pater Berenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Gründer von Kirche in Not auch. Bei der letzten Folge werden wir versuchen, einen Ausblick zu geben in die Zukunft. Ihnen nochmal danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.